Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Ich grüße Sie. Gamer, die sich radikalisieren und schlimme Verbrechen begehen. Die Debatte ist ja nicht neu, aber es wird inzwischen auch was getan gegen die Gefahr in den Games-Foren. Gezielt eingegriffen und wie das aussieht, besprechen wir gleich hier. In Südkorea steigen die Infektionszahlen durch einen positiv getesteten Clubgänger weiter an. Sie liegen bereits bei über 100. Ganze Arbeit, die er geleistet hat. Die Suche nach möglichen Kontaktpersonen dieses Infizierten ist mühsam, weil er sich in der Schwulen- und Lesbenszene bewegt hat und manche Clubbesucher das lieber für sich behalten wollen. Homosexualität ist in Südkorea zwar nicht verboten, aber es herrscht allgemeine Furcht vor Stigmatisierung. Katrin Erdmann.
Ausgelassen tanzen die Besucher in einem Nachtclub von Seoul. Eine Bloggerin hat ein Video davon ins Netz gestellt und dabei die Gesichter verpixelt. Es ist ein beliebter Treffpunkt für Schwule und Lesben im Partystadtteil Itaewon und die Besucher sollen und wollen oft auch nicht erkannt werden. Durch die jüngste Infektionswelle ist es damit allerdings vorbei, nachdem Medien sie damit in Zusammenhang gebracht hatten. Für Lee Jong-gol, der sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzt, unfassbar. Der Bericht in der Zeitung Homin Ilbo war böswillig und verstieß gegen die Menschenrechte. Sie haben öffentlich gemacht, dass es sich um Schwulen- und Lesbenclubs handelte und damit auch dazu beigetragen, dass sich viele nun nicht freiwillig testen lassen wollen. Das ist nicht hilfreich gewesen, um eine Verbreitung einzudämmen. Das merken auch die südkoreanischen Behörden. Sie schätzen, dass bis zu 5000 Menschen infiziert sein könnten. Doch erst die Hälfte konnte ausfindig gemacht werden, obwohl viele Daten genutzt werden, wie Yoon Tae-hong vom Seuchenkontrollzentrum sagte. Wir nutzen Handy- und Kreditkartendaten aus den Bars und Nachtclubs, um knapp 2000 Menschen, die wir bisher nicht erreicht haben, zu finden. Wir haben auch Bilder von Überwachungskameras der Polizei bekommen, die wir ebenfalls auswerten. Einige Besucher haben offensichtlich absichtlich falsche Angaben gemacht, möglicherweise auch, weil sie ihre sexuelle Orientierung geheim halten möchten und in dem südkoreanischen Kontroll- und Überwachungssystem Sorge hatten, durchs Netz zu fallen, wie es bereits einige Male passiert ist. Der Mitarbeiter vom Seuchenkontrollzentrum ist sichtlich um Vertrauensbildung bemüht. Die für die Quarantäne zuständigen Behörden schützen und respektieren alle persönlichen Informationen, sodass sich alle betreffenden Personen sicher fühlen und zu Tests beitragen können. Sogar Premierminister Chang sah sich gezwungen, seinen Landsleuten klarzumachen, dass die Eindämmung des Virus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und Diskriminierung nicht weiterführt. Eine bestimmte Gruppe zu denunzieren ist nicht hilfreich. Jeder, der sich über einen bestimmten Zeitraum in einem geschlossenen Raum aufhält und dort engen Kontakt zu Menschen hat, kann sich infizieren. Wenn Menschen, die solche Kontakte hatten, Angst vor Kritik haben müssen, dann ist das ein Schaden für die ganze Gesellschaft. Das merken nicht nur die Clubs in Seoul, die jetzt bis auf Weiteres geschlossen bleiben, sondern auch die kleinen Leute wie Elektronikhändler Kim. Es ist doch völlig egal, was das für Clubs waren. Es ist okay, dass auch Leute von außen kommen, um hier Spaß zu haben. Das Problem ist nur, dass sie nicht aufgepasst haben. Und wir, die Ladenbesitzer in Itaewon, müssen das jetzt ausbaden, sagt er einem Reporter der Agentur AP. Und nicht nur das. Auch die Oberschulen, die heute nach mehr als 2 Monaten wieder öffnen sollten, bleiben erstmal geschlossen.
Gamer und Terror. Spätestens seit dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle ist klar, dass bei Steam, bei Discord und anderen Online-Computerspielforen auch Rechtsradikale unterwegs sind, sich unter Umständen radikalisieren und leider auch zur Tat schreiten in Einzelfällen. In Synagogen wie in Halle etwa oder Moscheen, wie der Attentäter von Christchurch es getan hat. Was kann man dagegen machen? Das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy der Amadeo Antonio Stiftung hat folgende Idee: Digital Streetwork, also Sozialarbeit am Brennpunkt online in diesen Foren selbst. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an mit Mick Prinz, dem Leiter dieses Projektes. Hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Prinz, wie funktioniert denn diese Sozialarbeit im Games Forum?
Genau, also man muss sich das so vorstellen, dass wir soziale Arbeit sozusagen da ansetzen wollen, wo junge Erwachsene, wo Jugendliche eben vor allem aktiv sind, und das sind soziale Medien. Und in diesem Jahr haben wir eben mit dem Projekt unseren Ansatz ein bisschen erweitert, haben uns ein bisschen weg aus den klassischen Sozialmedien bewegt, also weg von Facebook, weg von gutefrage.net, wo wir zum Beispiel in den letzten Jahren diesen Digital Streetwork-Ansatz schon ausprobiert haben, und wollen eben reingehen in Games-Foren oder eher auf Games-Plattformen aktiv sein, sprich vor allem bei Steam, der großen Online-Videospiel-Vertriebsplattform, bei der SpielerInnen vor allem eben Spiele kaufen können, die aber auch immer mehr zu so einer Art eigenem kleinen sozialen Netzwerk sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und
wie läuft das denn ab?
Genau, also wir sehen bei Steam, dass es eben sehr viele Profile gibt, die rechtsgerichtet sind, die rechtsradikale und rechtsextreme Inhalte teilen. Wir sehen aber eben auch viele UserInnen, die jetzt nicht offensichtlich rechtsextrem sind, die aber eben toxische Inhalte teilen, in Kommentarspalten oder eben auch in Gruppen. Also man muss sich das so vorstellen, dass es bei Steam auch verschiedene Gruppen gibt, wo sich eben über Spiele ausgetauscht wird, aber eben auch über ganz andere Themen, über politische Themen, über diese Artikel 13-Debatte, die zum Beispiel im letzten Jahr sehr groß war. Mhm. Und wir sehen, dass es da eben auch viele UserInnen gibt, die sich politisch äußern, die sich aber eben an vielen Stellen etwas problematischer äußern. Und der Digital Streetwork-Ansatz besagt, dass wir Menschen sozusagen animieren wollen, auch dagegen zu halten, dagegen zu reden und gleichzeitig auch Menschen Hilfsangebote bereitstellen wollen. Also das Gesprächsangebot sozusagen über unsere eigenen Accounts in diese Kommentarspalten bringen. Dabei ist unsere Maxime irgendwie relativ wichtig, dass wir uns nicht aufzwingen wollen und dass wir auch nicht belehren wollen, dass wir uns sozusagen auf Augenhöhe unterhalten wollen. Und ein wichtiger anderer Aspekt ist sozusagen auch die Freiwilligkeit, dass wir uns eben den GamerInnen nicht aufzwingen, in ihrer Freizeit über politische Themen zu sprechen. Aber wir wollen dann sozusagen Gesprächsangebote bereithalten. Hey, guckt euch doch mal das an. Meint ihr nicht auch, das ist hier zum Beispiel eine Fehlinformation, eine Falschinformation oder wie wir es auch häufig bezeichnen, eben als Fake News. Und meint ihr nicht, dass man das mal hinterfragen sollte? Also wir versuchen, nicht belehrend, aber gleichzeitig eben auch mit Gegeninformationen dagegen zu halten.
Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Und zwar deswegen, weil ja oft so ganz vorgefertigte Meinungen da geäußert werden und ich auch oft nicht das Gefühl habe, dass derjenige in irgendeiner Weise Interesse an der Diskussion hat, sondern da einfach Sachen raushaut. Wie gehen Sie daran?
Genau, also man muss noch eine Sache sozusagen vorwegnehmen. Wir sind mit dem Projekt erst dieses Jahr gestartet und konzeptionieren gerade noch. Das heißt, wir sind noch nicht in der Erprobungsphase, haben aber eben Erfahrungen bei Facebook und bei gutefrage.net gemacht. Und da ist eben ein Ansatz, dass wir auch die UserInnen animieren wollen, ich sag mal, Gegenrede zu leisten, die sich eben schon einbringen und die eben auch schon gute und positive Kommentare da lassen. Diese Menschen wollen wir eben vor allem animieren, aber auch gerade die UserInnen wollen wir ansprechen, die noch keine gefestigte, jetzt zum Beispiel klare verschwörungsideologische Meinung haben oder die noch nicht zu sehr in irgendwelchen rechtsradikalen Diskursen sind, weil diese Menschen wird man schwieriger durch Digital Streetwork erreichen. Aber die Menschen, die so ein bisschen unentschlossener sind, die können wir eben erreichen und das wollen wir mit dem Ansatz machen.
Und Darf ist ja auf jeden Fall da. Wie schlimm ist denn die Lage im Moment in den Foren der Games-Kultur? Kann man das sagen? Haben Sie da einen Überblick?
Ich habe das ja schon so ein bisschen versucht zu unterteilen. Einmal in, eher eine Art toxische Community, die wir teilweise bei Steam sehen, die wir bei Discord sehen, die wir bei anderen, eher gaming-affinen Plattformen sehen, wie zum Beispiel eben auch bei Program. Und man muss schon sagen, dass es da ein sehr hohes Maß an rassistischen und auch behindertenfeindlichen und sexistischen Kommentaren gibt. Das ein jüngstes Beispiel, was jetzt sehr stark durch die Medien ging, ist zum Beispiel das Spiel Valorant. Das ist so eine Art Shooter-Spiel, wo es auch einen Voice-Chat gibt. Und gerade weibliche StreamerInnen, also weibliche InfluencerInnen, berichten halt regelmäßig davon, dass sie eben auch sexistisch beleidigt werden, dass sie angefeindet werden. Sozusagen, das sehen wir auf der einen Seite, diese toxische Community, und auf der anderen Seite sehen wir auch klare rechtsextreme Profile, die hier Hass schüren, die hier instrumentalisieren, die sich hier vernetzen, weil sie eben aus, den klassischen sozialen Medien verbannt werden. Aber, und der Punkt ist mir immer ganz wichtig zu machen, damit wir eben nicht in eine falsche Debatte abdriften, der größte Teil der VideospielerInnen ist, eher gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit positioniert, also engagiert sich für Diversität, für eine pluralistische Demokratie. Also wir können eben nicht sagen, dass wir irgendwie größtenteils rechtsextreme oder rechtspopulistische GamerInnen sehen. Wir sehen aber einen Teil, der sich eben toxisch äußert.
Natürlich, natürlich. Außerdem kann man auch nicht sagen, dass irgendwie diese Games selber damit etwas zu tun hätten. Es ist schlicht und einfach ein Tummelplatz. Ich frage mich aber allerdings, wenn Sie als Amadeo Antonio Stiftung da reingehen dann, und sich auch so zu erkennen geben, dann ist es ja auch klar, was für eine Position Sie haben und was Sie vorhaben. Müssten nicht eigentlich die Betreiber der Foren da rangehen, also mit digitalen Streifen selber für Ordnung im Laden sorgen?
Genau, das ist eben auch ein Satz, den wir oder ein Ansatz, den wir stärker forcieren wollen, dass wir eben mit den Moderationsteams beispielsweise bei Steam stärker ins Gespräch gehen. Weil wir sehen, dass zum Beispiel so eine Vertriebsplattform immer wieder versucht, gegen Rechtsextremismus auf der eigenen Plattform vorzugehen. Zum Beispiel nach dem Anschlag von Halle, den Sie eingangs erwähnt hatten, haben wir gesehen, dass es kurzzeitige Bestrebungen gab, irgendwelche Hakenkreuz-Posts zu löschen oder irgendwelche Profile, die sich nach Adolf Hitler benannt haben und diesen glorifiziert haben oder die sich antisemitisch geäußert haben. Aber was wir sozusagen machen wollen, ist die Moderationsteams auch dahingehend schulen, dass auch, ich sag mal, versteckte oder verstecktere, verschleiertere, kodiertere Hassrede erkannt wird. Also gerade im Games-Kontext und mit Blick auf Games-Ästhetik sehen wir, dass es da eben einige Codes gibt, die, glaube ich, von so einem Moderationsteam von Steam nicht so ganz auf dem Schirm sind oder auf der Platte sind. Und da gibt es eben so einige Narrative, die da, glaube ich, nochmal stärker ins Bewusstsein rücken müssen, dass es eigentlich eine rechtsextreme Losung ist, die da gerade gepostet wird.
Digitale Straßenarbeit gegen Terror in Games-Foren. Mick Prinz hat uns das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy bei der Amadeo Antonio Stiftung erklärt. Ich danke Ihnen, Herr Prinz.
Sehr gerne.
Und viel Glück mit der Konzeptionierung und dann auch mit dem Start.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Als eintrittszahlender Kinogänger kennt man die Innereien der Branche nicht unbedingt. Warum ein einheitlicher Starttermin für die Wiedereröffnung der Lichtspielhäuser in ganz Deutschland sinnvoll wäre, erklärt Christian Breuer von der AG Kino, hinter der über 370 Programmkinos stehen. Es hat mit dem Verleihsystem für neue Filme zu tun. Niemand bringt einen Film heraus, wenn man nur ein Drittel des Bundesgebiets bespielen kann, sagte Breuer. Derselben Meinung ist der Hauptverband Deutscher Filmtheater. Er forderte von den Länderministern und Kulturstaatsministerin Monika Grütters nicht nur ein einziges Datum, sondern auch ein einheitliches Hygienekonzept. Auch die Kurzfilmtage Oberhausen werden als digitale Ausgabe stattfinden. Vor der Eröffnung heute Abend zeigt sich Festivalleiter Lars-Henrik Gass in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung froh, dass Streaming kein Fremdwort war. Man betreibe schon seit längerem eine Verbundplattform mit mehreren anderen Filmfestivals und arbeite mit einer cloudbasierten Sichtungsplattform und einer Datenbank, erklärte Gass. Nun biete man 350 Filme in mehr als 60 Programmen weltweit für 48 Stunden an. Der Shutdown bei der Produktion von Kinofilmen hält an, doch Hollywood zieht nun einen fertigen Film sogar vor. Am 1. Juli soll Unhinged mit Russell Crowe Kinopremiere in den USA haben. Eigentlich war die Premiere erst im September geplant. Katharina Wilhelm.
Die Filmemacher wollen nun offenbar die Gunst der Stunde nutzen und als einer der ersten Filme den Kinosommer eröffnen. Wie und wo Kinos wieder aufmachen, ist sehr unterschiedlich geregelt. In den USA entscheiden einzelne Bundesstaaten, wie sie mit den Lockerungen verfahren. Und dann haben auch Landkreise und Städte das letzte Wort. Die Filmbranche hofft, dass mindestens im Spätsommer viele Kinos wieder aufmachen können.
Steve Flint Hardaway Judkins Morris ist heute vor 70 Jahren geboren worden. Ohne ihn ist Popmusik nicht denkbar. Insgesamt bekam Stevie Wonder 25 Grammys und einen Oscar für I Just Called to Say I Love You. Der Ohrwurm gefällt Christian Demand, dem Herausgeber des Mercur, gar nicht. Er hat ein Faible für Stevie Wonders Mundharmonikaspiel, sagte er im Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe kaum jemanden erlebt, der Mundharmonika zu einem echten Instrument zu machen imstande war. Wirklich chromatische Tonleitern in musikalischen Modulation, die diesem Instrument jedenfalls in den meisten Fällen vorenthalten scheint. Und das ist wahnsinnig gewesen.
Keine guten Nachrichten gibt es weiter vom Broadway. Die Theater in New York bleiben mindestens bis zum 6. September geschlossen. Das teilte die Broadway League, die Dachorganisation der Theater, mit. Damit bleiben diese Bühnen ein halbes Jahr ohne Einkünfte.
Die serbisch-kanadische Autorin Nina Bunjevac ist bekannt für ihre autobiografischen Geschichten. In Vaterland zum Beispiel setzt sie sich mit ihrer Familiengeschichte auseinander. Jetzt ist ein neues Graphic Novel von Nina Bunjevac auf Deutsch erschienen, in dem sie ihre eigenen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt verarbeitet. Bes Imena heißt das Buch und Ramona Westhoff hat es für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, Ramona, wie schafft es denn die Autorin, sich diesem Thema im Comic zu nähern, zu dem sie ja auch noch selber einen Bezug hat?
Sie nähert sich ihren eigenen Erfahrungen in dem Buch eher indirekt. Also ihre eigene Geschichte, die erfährt man eigentlich erst am Ende, in einem relativ langen Nachwort, wo sie dann erzählt, was sie selber erfahren ist, was sie selber erlebt hat. Und das hat mit der Geschichte, die im Comic passiert, auf den ersten Blick auch erstmal gar nicht so viel zu tun. Im Buch, da geht es um einen jungen Mann, der gerne Frauen beobachtet und dabei masturbiert. Also die Geschichte wird aus Sicht eines Täters erzählt. Und das so sehr märchenhaft, mit Traumsequenzen und vielen Anspielungen auf die griechische Mythologie. Und wo und wann diese Geschichte spielt, das weiß man auch gar nicht so genau. Also man kann das irgendwie schätzen, von der Mode nach, die die Leute tragen, zwischen den 20ern und 50ern würde ich schätzen. Das Buch ist schwarz-weiß und das hat sowas ein bisschen von Stummfilm oder von Film noir, an manchen Stellen auch so ein bisschen was von Pin-Up-Bildern. Mhm. Und die ganze Geschichte ist an sich so sehr düster und fühlt sich sehr düster und magisch an. Und der Comic, der besteht nur aus ganzseitigen Bildern, es gibt keine Comic-Kacheln und die sind wirklich wunderschön gezeichnet mit sehr vielen Details und mit diesen ganzen Anspielungen. Und dafür muss man den eigentlich mehrmals lesen, weil man beim ersten Mal einfach zu abgelenkt ist von dieser wirklich, wirklich sehr verstörenden Geschichte.
Ja, also es ist ja schon auch verwunderlich, eine Geschichte aus Sicht eines Täters zu erzählen, gerade wenn man selber eben in der Rolle des Opfers sozusagen war, autobiografisch gesehen. Warum ist gerade die hier auch so verstörend?
Das liegt an der Art und Weise, wie man hier der Wahrnehmung des Mannes folgt. Man ist wirklich sehr, sehr dran an seinem Kopf, sehr nah an seinen Empfindungen und seinem Begehren. Der Protagonist, der wird am Ende so ein bisschen beschrieben, von Anfang an als nicht ganz normales Kind schon. Es gibt da eine Szene, in der er als kleiner Junge im Unterricht sitzt. Im Hintergrund ist da so ein riesiges Kreuz. Und dann sitzt er da in seiner Schuluniform zwischen den ganzen anderen kleinen Kindern und beobachtet eine Mitschülerin und hat dabei die Hand in der Hose. Und als Erwachsener trifft er dann irgendwann diese Mitschülerin wieder, denkt er zumindest. Und er glaubt, sie gibt ihm so obskure Zeichen mit einem Zeichenbuch und lockt ihn in ein Haus im Wald. Und da soll er dann mit Frauen schlafen, die auf ihn warten. Und ab dieser ersten Begegnung im Wald wird dieses Buch einfach immer schräger und werden auch die Bilder im Buch immer schräger. Der Protagonist, der bekommt Albträume, in denen ihm zum Beispiel Hörner wachsen oder in denen er von einem Mädchen mit Eulenmaske beobachtet wird. Und auch das, was er für Realität hält, wird ab dann immer verrückter.
Ja, du sagst, was er für Realität hält. Was passiert wirklich?
Das ist der große Twist am Ende und den würde ich normalerweise gar nicht verraten. Das ist hier aber wichtig, um das Buch und die ganze Handlung einzuordnen. Und das ist auch das, was das Buch so ein bisschen schwierig und ehrlich gesagt auch ein bisschen problematisch macht. Mhm. Der Mann kommt nämlich immer wieder in dieses Haus und schläft jedes Mal mit einer anderen Frau. Und das wird als einvernehmlicher Bondage-Sex gezeigt zwischen zwei Erwachsenen. Die Bilder gehen da auch sehr ins Detail. Das ist alles sehr sexy, wird alles sehr erotisch gezeichnet. Und irgendwann klopft es aber bei ihm zu Hause an der Tür und die Polizei kommt rein und hat Fotos dabei von drei kleinen Mädchen, von drei Kindern, die vergewaltigt und ermordet wurden von ihm. Hm. Er hat sich das Haus im Wald nämlich und die Frau nur eingebildet.
Das ist ja, also unangenehme Entdeckung sozusagen. Würde oder kann man das als Gewaltverherrlichung lesen?
Ja, genau. Also deswegen finde ich das auch so schwierig. Im Prinzip werden hier Vergewaltigung und Mord als sexy dargestellt. Und man erfährt erst hinterher, es wird erst hinterher aufgelöst, was da eigentlich passiert ist. Ich habe das ganz klar als Verherrlichung und vor allem als Verharmlosung von Gewalt empfunden. Und wenn das nicht eine weibliche Autorin wäre und eine Autorin, die ihre eigene Erfahrungen verarbeitet, hätte ich ganz klar gesagt, da ist eine Linie überschritten, das kann man so nicht machen. Mit dem Kontext zusammen bin ich mir aber gar nicht so sicher, weil das hier eben eine persönliche Geschichte ist, mit der auch persönliche Gewalterfahrungen verarbeitet werden. Also ich kann nicht sagen, warum es der Autorin so wichtig war, das Begehren eines Täters hier so märchenhaft nachzuerzählen. Und ich will auch ihre Art der Bewältigung gar nicht bewerten. Aber leichte Kost ist das Buch auf jeden Fall dadurch nicht, das muss man wissen. Es ist auf jeden Fall ziemlich verstörend und das wirft einem beim Lesen auch in so ein moralisches Dilemma. Man hat eben gerade noch diese schönen, erotischen Märchenbilder gesehen und vielleicht sogar genossen und ganz sexy gefunden. Und ein paar Seiten weiter wird man dann mit der Realität konfrontiert.
Also einen gewissen Schein, Nachgeschmack hinterlässt es auf jeden Fall. Aber spannendes Thema. Spannende, vielleicht dann auch eben das Biografische nachzulesen. Bess Imena von der Kanadierin Nina Bunjewatz, erschienen im Avant Verlag. 224 Seiten, 30 Euro kostet das Ganze. Vielen Dank, Ramona Westhoff.
Fundstück.
Als er in den späten 60ern mit quietschender Stimme im Fernsehen seine Franz-Schubert-Lieder präsentierte, liefen die Telefonleitungen vor lauter Beschwerdeanrufen heiß. Dabei hatte der Künstler Mauri Antero Numminen die finnische Öffentlichkeit in den Jahren zuvor schon mehrfach schockiert, etwa mit einem Liedtext, der komplett aus einem Sexratgeber stammte oder einem gerülpsten Musikstück. 1966 hatte sich Numinen Ludwig Wittgensteins im Ersten Weltkrieg entstandenes Hauptwerk vorgenommen, den Tractatus Logico Philosophicus. Dessen siebter und letzter Abschnitt besteht lediglich aus einem prägnanten und viel zitierten Satz.
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Das klingt logisch. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Von M.A. Numinen. Das war ein Fundstück von Paul Paulun.